Jetzt ist mir gerade fast das Trommelfeld aus dem Hirn gespickt da vorne in der ersten Reihe. Ich hocke da gerade auf der Bassbox. So gut, hey. Robi hat gesagt, wir starten eine neue Predigtreihe auf Ostern. Was feiern wir an Ostern? Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus. Die vermeintliche Niederlage am Kreuz hat Gott gekehrt und Jesus lebt. Und an Ostern feiern wir Hoffnung, das ist unsere Hoffnung. An der halten wir fest. Und normalerweise schwätzen wir an Ostern über die Hoffnung, aber ich habe gedacht, wieso nicht ein paar Wochen bevor Ostern über Hoffnung schwätzen? Jeden Sonntag etwas zum Thema Hoffnung. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, der verantwortlich ist eigentlich für diese Serie. Und das steht im Hebräer 10, 23. Lasst uns unbeweglich an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Was für ein guter Vers. Gott schenkt uns durch Ostern, durch die Auferstehung von Jesus, eine Hoffnung. Aber dein und mein Job ist es, an dieser Hoffnung festzuhalten. Wir müssen festhalten. Hast du schon mal mit einem Hund gespielt, der eine Stecke im Maul hat oder irgendwie so ein Seil? Und hast du probiert, dem Hund das aus dem Maul zu rissen? Kennst du das? Wir sind mit einem Hund aufgewachsen, oder? Wenn einmal ein Hund zubeißt und du probierst, ihm den Stecken aus dem Maul zu rissen, das funktioniert nicht, der lässt nicht los. Ich weiss nicht, wir auf dem Land verstehen das besser. Ich habe das letzten Sonntag in Basel auch erzählt. Die haben ja nur so Stadtköter, so kleine, die haben die Anekdote nicht verstanden. Aber ein Hund, wenn er drin ist, der lässt nicht los. Und du kannst schütteln, winden, drüllen. Sogar wenn der Boden unter den Füßen verliert, lässt er nicht los. Ein Hund kannst du umschleudern. Und ich habe das Gefühl, Gott sagt uns als Kirchen, als Christen, hey, unter euch ist eine Hoffnung gegeben worden. Und haltet daran fest. Haltet daran fest. Wie der Hund. Entwickelt einen Biss. Auch wenn es rüttelt, auch wenn es schüttelt, auch wenn wir vielleicht sogar den Halt am Boden verlieren oder unsere Füße den Halt verlieren. Bisset fest, Jesus ist unsere Hoffnung. Haltet fest an dieser Hoffnung. Der Satz, den ich vorgelesen habe im Hebräerbrief, dass wir unbeweglich an dieser Hoffnung festhalten sollen, dann kann man auch anders übersetzen. Zwar kann man das Adverb zum Adjektiv machen, dann sieht der Satz so aus Hebräer 10, 23. Lasst uns an der unbeweglichen oder unverrückbaren Hoffnung festhalten, oder? Das heisst, es ist beides richtig, grammatikalisch. Es heisst, es ist nicht nur eine Aufforderung, dass wir unbeirrbar oder unbeweglich festhalten, sondern es ist eine Zusage auch drin, dass die Hoffnung, die uns geschenkt wurde, unbeweglich und unverrückbar ist. An anderer Stelle in der Bibel heisst es, dass durch die Auferstehung Gott uns eine lebendige, unzerstörbare und unverwesliche Hoffnung geschenkt hat. Mit Jesus ist ein Reich von Gott angebrochen, das eines Tages vollendet will sein. Ein Reich vom Frieden, von der Liebe und von der Gerechtigkeit. Eines Tages wird das voll da sein. Und diese Hoffnung ist unverweslich. Das heisst, die geht nicht kaputt. Wieso ist sie unverweslich? Weil Jesus lebt. Weil Jesus nicht mehr stirbt, oder? Weil er im Grab nicht verwest ist, sondern lebt. Und Gott sagt dir und mir, heb an dieser Hoffnung fest. Bis fest an dieser unbeweglichen und unverrückbaren Hoffnung. Das heisst, sei nicht überrascht, wenn wir in den nächsten paar Wochen immer wieder über Jesus schwätzen. Ich weiss, wir sind eine Kirche. Wir reden über Jesus. Und wir schauen dass er ist die Hoffnung. Darum hat es vorher gesagt, wir werden Geschichten anschauen aus dem Neuen Testament, jeden Sonntag bis Ostern und sogar noch darüber hinaus, wie Jesus hoffnungslose Schicksal wenden und wie Menschen ermutigen und dieser Hoffnung festhalten. Und das machen wir auch heute mit einer grandiosen Story. Wenn wir in der Bibel lesen von Jesus, dann wird deutlich, dass Jesus Menschenmengen angezogen hat. Egal wo er war, die Leute haben ihn gesucht. Die Leute sind angeströmt zu ihm von allen Regionen, allen Altersgruppen und Milieus. Sind sie zusammengekommen, alle wollten Jesus erleben. Und der Grund dafür war, dass sein Reden über das Reich Gottes anders war, als das, was sie sich gewöhnt sind. Er hat eine Predigt mit einer Weisheit und Autorität, die sie nicht kannten. Aber wahrscheinlich noch der größere Grund, wieso Menschen überall zu ihm angeströmt sind, war, weil Jesus Wunder gemacht hat. Jesus hat Menschen geheilt. Stell dir vor, Jesus heilt Lahme. Jesus öffnet blinde die Augen. Jesus weckt Tote auf. Stell dir vor, die Leute wollten ihn erleben, die Leute wollten ihn sehen. Und so ist es auch in dieser Geschichte, die wir heute anschauen. In Markus 2, 1-4 steht: Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Seht ihr, er ist ein Magnet. Oder? Die Leute haben beobachtet, wo er ist, was er macht. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal mehr vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, rissen es auf und ließen die Matte, auf der der Gelähmte lag, hinab. Stell dir die Szene vor. Jesus ist in einem Haus am Predigen. Oder? Und das Haus war vollpackt mit Leuten. Kein Social Distancing, oder? Kein Abstand, kein Platz mehr. Die Leute sind beim Fenster gestanden. Es hat sogar so viele Leute gehabt vor der Tür, dass man nicht mehr in das Haus reingehen konnte. Alle wollten Jesus sehen. Jetzt kommen die vier Freunde oder die vier Männer mit dem gelähmten Mann. Und wenn der Gelähmte zu Jesus bringen, weil sie gesagt haben, der kann ihm helfen. Wir haben Geschichten gehört von dem Jesus. Wenn jemand ihm helfen kann, dann der Jesus. Und sie kommen nicht durch. Und dann müssen sie da aufs, dann haben sie die Idee, sie tragen ihn aufs Dach rauf und machen ein Loch im Decke. Stell dir, mir ist das eingefahren, als das Glas reicht. Das ist schon noch dreist. Das ist schon noch eine dreiste Hoffnung. Die machen das Dach kaputt. Stell dir vor, da oben. Stell dir vor. Die Predigt wird unterbrochen, weil jemand das Dach kaputt macht. Mich würde das ein bisschen persönlich jetzt auch angreifen. Und dann schauen alle auf. Jesus hört auf mit seiner Rede oder mit seiner Predigt. Und dann wird der Abendglow von Jesus. Und alle sind gespannt auf, was macht jetzt Jesus. Und lesen wir in Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, oder wir können sagen, ihre dreiste Hoffnung, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Oder? Die gehen durch, die sind nicht einmal so entrüstet darüber, dass das Dach kaputt ist oder dass Jesus da jetzt gerade heilt, sondern sie sagen, Gott, nur Gott vergibt Sünden. Oder? Und das funktioniert nur im Tempel, oder? Nur in der Form, in dem System vom Tempel mit den Opfern und so. Und sie sind hässig. Und jetzt gibt Jesus ihnen in Vers 8 folgende Antwort. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Jesus fragt, was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder stand auf und lauf, oder? Was ist leichter zu sagen? Natürlich ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil der Effekt davon ist unsichtbar, unmittelbar, oder? Du siehst nicht, ob das stimmt oder nicht, ob jetzt deine Sünden vergeben worden sind, siehst du nicht auf den ersten Blick. Das kann jeder sagen, oder? Stand auf und lauf zu einem Gelähmten, das kann auch jeder sagen. Aber wenn es dann nicht passiert, ist deine Glaubwürdigkeit schon ein bisschen angekratzt, oder? Und genau wegen dem sagt Jesus weiter in Vers 10, doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Was für eine Story, oder? Stell dir vor, die Freude, die entstanden ist von diesen vier Männern, diesen vier Freunden. Stell dir vor, die Freude und das von dem Gelähmten, der wieder laufen kann. Stell dir vor, der Respekt und die Ehrfurcht vor Jesus, oder vor seiner Autorität, dass er das machen kann. Und sie können es nicht fassen. Und das ist eine unglaubliche Story, die so vielschichtig ist und man könnte so viel rausschellen und so viele Punkte jetzt formulieren. Doch die Predigt. Man könnte eine ganze Predigtserie aus dieser Story machen, was wir jetzt nicht machen. Aber ich muss euch schnell mitnehmen in meine Predigtvorbereitung, weil ich habe die Predigt, die ich jetzt halt eine Woche vorher schon in Basel gehalten. Und mein Ziel ist immer, dass ich am Donnerstag vor dem Sonntag meine Predigt fix und fertig habe. Das gelingt mir nie, aber das ist mein Ziel, oder? Und ich bin hier im CH, mache immer Homeoffice hier unten im Kinderraum. Ich habe frustriert meinen Laptop am 11 Uhr zu oben zugeklappt. Ich habe gesagt, ich gehe nicht heim, bis ich meine Predigt fertig habe. Oder ich habe frustriert meinen Laptop zugeklappt, weil ich gedacht habe, ich konnte nur einen Punkt wirklich zum Blatt Papier, also zum Tastatur bringen. Nur einen Punkt konnte ich aufschreiben. Alles andere, die Geschichte gibt so viel her, oder? Und ich war so enttäuscht bei mir selber. Ich sagte, Gott, ist das wirklich alles, was ich irgendwie anbröseln kann, oder? Ist das wirklich das? Und ich sagte, ja, dann ist es halt so, nicht zugeklappt, oder? Und bin heim. Und am Samstag läutet mir der Bruce an, der heute gesungen hat. Er war letzten Sonntag auch im Einsatz gewesen. Läutet mir an, am Samstag Nachmittag und sagt so, ich bin krank, ich kann morgen nicht singen. Es gibt kein Worship morgen, ich weiss, ich fassle. Und ich habe echt, yes! Weil genau das unterstreicht meinen Punkt. Und das hat mich wie bestätigt, das ist das, was Gott möchte sagen. Und ich bin überzeugt, er hat das nicht nur im ICF Basel sagen, letzten Sonntag, sondern er möchte das auch heute im ICF Baseland uns mitgeben. Und das ist Folgendes. Das, was Kirche attraktiv macht, ist Jesus. Das, was Kirche attraktiv macht, ist Jesus. Und ich weiß, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen banal, wenn ich das so formuliere, aber mir ist das eingefahren, als ich die Story gelesen habe. Weil es ist nicht das Haus gewesen in dieser Story, das dazu geführt hat, dass die Menschen angezogen worden sind. Es ist nicht die schöne Dekoration in diesem Haus, wo die Leute denken, wow, das müssen wir anschauen. Es ist nicht die schöne Fassade, es sind nicht die schönen Kirchenfenster. Es ist nicht das wunderprächtige Haus, das ausgemacht hat, dass die Leute da angeströmt sind, oder? Es ist nicht der tolle Worship in diesem Haus. Es ist nicht die grandiose Band, die so toll gesungen hat, wo man dachte, die musst du hören, die singen so fantastisch. Oder? Es sind nicht die Lichter im Haus, die die Leute angezogen haben. Es ist nicht die tolle Livestream-Produktion, die die Leute angezogen haben. Es ist auch nicht das tolle Welcome-Team, wo die Leute dachten, wow, wenn man dort ankommt, fühlt man sich daheim, oder man wird willkommen geheißen, wie man ist, und man wird zum Platz. Es ist so gastfreundlich. Es war auch nicht das tolle Essen gewesen. Es war nicht das tolle Essen gewesen nach der Celebration und die tolle Gemeinschaft, wo man denkt, ja, voll, da gehe ich wieder an. Es war nicht das gewesen, oder? Es war auch nicht, weil Jesus so ein lustiges Ich war und so tolle Witze erzählen, oder? Es war auch nicht attraktiv gewesen, weil an diesem Ort jeder seine Gaben hat einbringen können und jeder sein Potenzial hat entfalten können. Das, meine Freunde, findet man auch in einem Verein. Das klingt vielleicht banal, aber die Leute sind nicht in das Haus reingeströmt wegen dem Haus, sondern die Leute sind zu dem Haus reingeströmt, weil Jesus drin war. In anderen Worten, es war nicht die Form, wo die Leute angezogen hat, sondern der Inhalt. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Form. Wir brauchen Form. Ohne Form gibt es keinen Inhalt. Es gibt keinen Inhalt ohne Form. Jeder Inhalt braucht eine Form. Und ich verstehe mich nicht falsch, ich bin auch nicht dafür, dass man sich nicht Mühe geben bei der Form. Ich finde das wichtig, dass wir uns Mühe geben bei der Form und exzellent sind und das Beste geben. Ich finde das auch respektlos, wenn man sagt, das ist für Gott und dann brünzelt man etwas an, oder? Oder? Der Inhalt hat eine angemessene Form verdient. Mein Punkt ist einfach der. Die Form darf nicht wichtiger werden als der Inhalt. Die Form darf nicht wichtiger werden als der Inhalt. Versteh mich nicht falsch, ich bin so dankbar für unser Team, das jeden Sonntag auf die Beine stellt. Das ist grandios, was die leisten. Techniker mit dem Livestream, Band, hier, das Haus, die Reinigung, also das ist grandios, oder? Und das ist, es geht mir überhaupt nicht so darum, das zu kritisieren. Ich möchte uns noch weitergeben, wenn die Form wichtiger wird als der Inhalt, haben wir es verkehrt. Und es passiert so schnell. Schau, das Einzige, was die Kirche einzigartig macht im Vergleich zu anderen Institutionen, ist die Gegenwart von Jesus. Du findest alles andere auch in anderen Institutionen. Das, was die Kirche abhebt, dort, wo sie raussticht, ihr alleiniges Merkmal ist die Gegenwart von Jesus. Das, was berechtigterweise attraktiv ist an der Kirche, ist Jesus. Und dann stellen sich oft Fragen, oder? Die Kirchen stellen sich in der heutigen Zeit die ganze Zeit die Frage. Wir auch im ICF, aber das machen die Reformierten, die Katholiken, wir können alle. Wir stellen uns die Frage, wie muss die Kirche heute sein, dass es attraktiv ist? Wie müssen wir Kirche heute gestalten, dass wieder die Menschen von heute angesprochen werden und dass sie in die Kirche kommen? Und das ist eine wichtige Frage, verstehen wir nicht falsch, das ist wichtig, stellen wir uns auch, das ist wichtig. Und man schrübelt an der Form, man schrübelt dort und dort am Inhalt, man hat eine Übersetzungsleistung dazu. Das ist eine uralte Message, die aktuell ist. Das ist eine wichtige Frage, aber darf ich einen Vorschlag machen heute? Das, was damals attraktiv war, ist das Gleiche, was heute noch attraktiv ist an Kirche. Nämlich die Gegenwart von Jesus. Nicht anders verleiht der Kirche ihre Berechtigung, attraktiv zu sein. Das ist die Gegenwart von Jesus. Wir können die schönsten und professionellsten Gottesdienste machen. Und wir können sie Celebrations nennen. Wir können unsere Gottesdienste spicken mit Kreativität. Dass auch ja niemandem langweilig wird. Oder? Wir können das unterhaltsam machen, wir können die besten Musiker auf die Bühne stellen und die besten Tontechniker, dass es druckt, oder? Und die besten Grafiker. Und einfach, es ist witzig, unterhaltsam und lustig und ansprechend. Oder? Wir können das alles machen, aber Leute, wenn Jesus nicht da war, dann ist es nicht mehr wie ein Zirkus. Ey, wenn Jesus nicht im Worship ist, ist es nicht mehr wie ein Konzert. Wenn Jesus nicht im Gottesdienst war, ist es nicht mehr wie eine Show. Und wenn Jesus nicht in der Predigt war, ist es nicht mehr wie eine Rede. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Oder? Wir wollen Jesus erleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nicht da wegen etwas anderes. Ich möchte da sein wegen Jesus. Ich möchte ihn erleben. Ich möchte ihm begegnen. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die das mega gut verdeutlicht, wenn Form wichtiger wird als der Inhalt. Und nochmal, ich bin nicht gegen Form. Form ist auch göttlich. Aber die Story tut das eigentlich gut verdeutlichen. Im 4. Buch Mose wird erzählt, dass die Israeliten in der Wüste sind. Oder? Und sie werden angegriffen von Schlangen, sie werden gebissen von giftigen Schlangen und sie sind am Sterben. Und Mose geht zu Gott und schreit zu Gott und sagt, Gott, dein Volk stirbt, was sollen wir machen? Und Gott sagt ihm, du sollst eine Schlange schmieden aus Eisen und die an einen Stab tun und aufrichten. Oder? Ich habe das Bild mitgebracht von dieser Szene. Und alle, die auf die Schlange schauen, sagt Gott zu Mose, werden gerettet. Werden gerettet von dem Gift der Schlangen. Oder? Und Gott schenkt eine Form. Oder? Gott wirkt in der Form. Und später im Neuen Testament wird das Bild sogar aufgegriffen, im Johannesevangelium, wo Jesus über sich selber sagt, wenn der Menschensohn aufgerichtet wird, wie die Schlange. Alle, die auf die Schlange schauen, alle, die auf Jesus schauen, werden gerettet. Das ist eine Form, die Gott geht. Nur, die Form wird zum Problem. Ein paar Jahrhunderte später, im 2. Königbuch 18, wird der Stab und die Schlange, die ja eigentlich ein Symbol ist für Gottes Wirken, wichtiger als Gott selber. Und das Problem ist, die Schlange und der Stab wird zum Götz und es wird zum Götzendienst. Und das ist ein Problem und der Hiskia, der König, muss das Symbol zerstören, wo Gott ja eigentlich gegeben hat. Ein altes Relikt, das an Gottes Wirken erinnert, wird zum Götz. Weil es wichtiger wird als Gott selber. Die Form wird wichtiger als der Inhalt. Und ich frage mich, ob wir auch so Relikte haben und so alte Formen, die wir so wichtig finden und auf Hochglanz polieren und alles geben, dass die Form gut ist. Aber wenn die Form wegfällt, wir nicht einmal mehr wissen, was ein Gottesdienst ist, weil wir uns so fest an der Form festheben. Das, was ICF vor über 20 Jahren so erfolgreich gemacht hat. Oder? Ich meine, das ICF, was das geschafft hat, ist explodiert. Das ist so schnell gewachsen. Menschen sind dazugekommen. Das Erfolgsrezept, sag jetzt mal, war, man hat gesagt, wir müssen wieder die Form ändern. Wir müssen wieder freche, kreative, laute Gottesdienst machen. Oder? Die Form hat es verdient, dass wir kreativ sind. Oder? Wir können das nicht so eingeroschen. Und glaub mir, Gott war da drin. Es geht mir nicht darum, das schlecht zu reden. Das sind Menschen zum Glauben gekommen. Ich selber bin durch das ICF zum Glauben gekommen. Ich bin selber aufgrund von dieser Form, die für Inhalt gewesen hat, zum Glauben gekommen. Es geht mir nicht darum, die Form schlecht zu reden. Aber ich frage mich einfach, ob wir manchmal so an diesen Formen uns festheben und durchgehen, wenn plötzlich die Form zusammenbricht und nichts mehr übrig ist und wir merken, wir haben der Form mehr vertraut als dem Inhalt, der in der Form war. Vielleicht denkst du heute, ja, der Worship heute hat mich nicht so angesprochen. Oder? Vielleicht können wir eine Abstimmung machen. Wer hat das gut gefunden, was der Bruce gemacht hat? Nein, einfach nicht. Aber vielleicht hast du das schon ein paar Mal gefragt. Oder ist das schon mal durch den Kopf gegangen? Wir haben schon. Ah, der Worship hat mich heute nicht so berührt. Vielleicht hast du das heute auch gesagt oder damals. Vielleicht kennst du das. Der Worship hat mich nicht so berührt. Ich darf dir einen Vorschlag machen. Der Worship war im Fall eh nicht für dich. Ist doch so, oder? Wir haben doch nicht Worship wegen uns. Wir wollen doch nicht uns berühren. Wir wollen doch Gott berühren. Du merkst, wie schnell das kehrt, oder? Ah, die Band hat mich nicht so angesprochen. Ja, who cares, ob sie dich angesprochen hat? Worship hat im Fall nichts mit Singen zu tun. Ah, oh, du glaub mir's, ich hasse es, dass wir nicht singen können im Fall. Geh durch. Weißt du? Versteh mich nicht falsch. Aber Worship hat doch nichts mit Singen zu tun. Das ist nur eine Form. Worship hat doch etwas mit dem Herz zu tun und mit dem Lebensstil. Und auf der einen Seite bin ich irgendwie Gott dankbar für die Pandemie. Ohne Witz, ich bin heute Morgen hier im Auto angefahren und hat mich so berührt, ich bin irgendwie dankbar für das. Weil Formen brechen ein. Aber Jesus ist da. Und ich habe lieber eine Form, die zusammenbricht, als dass Jesus nicht drin ist. Von dem her finde ich es gut, was am passieren ist. Es gibt andere Gründe, wieso ich es nicht gut finde, aber das ist nicht das Thema von heute. Schau, Gott hat eine Tendenz. Wenn du in der Bibel von Gott lesest, dann lesest du im Alten Testament, vom Anfang bis zum Schluss im Neuen Testament. Gott hat eine Vorliebe. Das macht er immer wieder. Gott tut gern Götzen zerstören. Gott tut gern Götzen wegnehmen. Und je nachdem, wie viel Vertrauen, je nachdem, wie viel Liebe wir in den Götz drangehängt haben, ist es schmerzhafter, wenn er weg ist. Ich mache mir oft den Stress, oder? Wenn ich die Qualität von unseren Gottesdiensten anschaue, oder die Qualität der Livestreams, der nicht in Basel-Land, der ist grandios, aber der in Basel, nein, aber dann vergleiche ich es so mit ICF Zürich, ich mache so professionell und ich rege mich dann auf, oder, ab der Qualität von unseren, einfach das Licht ist dunkel und das, und das regt mich auf und dann lese ich die Story von den vier Leuten, die den Gelähmten zu Jesus bringen und sehe, wie wenig wichtig eigentlich das Haus war in dieser Story. Wie wenig wichtig das ist. Es kann sogar sein, wenn Jesus in dein Haus kommt, das Dach kaputt geht. Latschen denn noch ein? Und nie in dieser Story liest man von dem armen Sieg, der den Dachschaden muss zahlen, oder? Aber es ist irgendwie nicht wichtig, oder? Es kann sein, dass wenn Jesus in dein Haus kommt, dass dann das Dach die Form kaputt geht. Weil er im Zentrum will sein. Dass nur, weil ein paar Männer so dreist gewesen sind, all ihre Hoffnung auf den Jesus zu setzen. Sie waren so dreist gewesen und haben das Dach kaputt gemacht, weil sie gewusst haben, die Farm, das Haus rettet doch niemand. Das Dach vergibt doch niemandem. Die Farm erlöst doch niemandem. Die Farm ist gut und recht, aber das, was der Mann braucht, ist nicht die Farm und das Haus, sondern Jesus. Das Tempelsystem, die Form bringt nicht. Wir müssen zu Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte auch so dreist sein wie die vier Leute und all meine Hoffnung auf Jesus setzen. Weil das ist schlussendlich die Hoffnung, die dreht. Wir greifen nach dieser Hoffnung und nach dieser Hoffnung, nach diesen Massnahmen und diesem Impfstoff. Ist ja gut und recht. Aber auch wenn du geimpft bist, stirbst du trotzdem irgendwann, oder? Ist doch so, oder? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der geimpft worden ist und nicht mehr stirbt. Und die letztendliche Hoffnung ist Jesus. Und ich möchte meine Hoffnung, meine letzte Hoffnung auf ihn setzen. Ich möchte, und auch wenn es dreist ist, und auch wenn es naiv ist, I don't care. Ist übrigens nicht naiv. Es klingt an mich naiv, aber es ist schlussendlich nicht naiv. Und die vier Männer, die haben eine dreiste Hoffnung gehabt. Wir haben alle ihre Hoffnung auf den Jesus gesetzt. Und stell dir mal vor, wie anstrengend das muss gewesen sein, oder? Die kommen dort an, mit dem Gelähmten auf der Matte. Ich weiß nicht, wenn du Militär gewesen bist, ich habe das auch in Basel erzählt, nie mehr gewusst, was Militär überhaupt bedeutet. Ja, aber im Land. Wir haben auch so Säcke müssen umtragen, oder, auf unseren Marsch. Oder? Aber nicht, weil die gelähmt waren, sondern weil sie einfach simuliert haben. Oder? Aber das ist mega anstrengend. Das ist mega anstrengend. Leute, die gelähmt sind, umtragen. Oder die nicht laufen. Die nicht mehr. Jetzt stell dir mal vor, die Anstrengung von denen, den Typ dort auf das Dach aufzuhieven. Das ist wahrscheinlich nicht so easy gewesen. Ja, komm, mach doch auf. Die haben geschwitzt. Die haben etwas riskiert. Aber das ist das, was die dreiste Hoffnung macht. Dreist die Hoffnung, überwindet Hindernisse, auch wenn es anstrengend ist und vielleicht unkomfortabel. Es gibt Christen, die sind seit dem Start der Pandemie nicht mehr in einem Gottesdienst, weil die Maske unkomfortabel ist. Ich rede nicht von, du bist eine Risikogruppe, ich rede nicht, sagst du aus Verantwortung, ich möchte niemanden anstecken. Das ist alles okay. Aber es gibt Christen, die sind nicht mehr gekommen, weil die Maske nicht komfortabel ist. Und ich verstand das ja. Ich wäre wahrscheinlich gleich, wenn ich nicht müsste und angestellt wäre. Nein, aber ich hasse das Teil, oder? Aber dann höre ich Stories von Christen in China, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um in einen Gottesdienst zu gehen. Und mich beschämt das persönlich, weil ich merke, wie wichtig mir Komfort geworden ist in meinem Leben. Und glaub mir, ein Problem im Westen, im Christentum im Westen, ist unser Komfort. Komfort ist zu unserem Götz geworden. Komfort ist zu unserem Götz geworden. Wenn der Komfort nicht mehr da ist, dann bricht alles weg. Und dann nimmt Gott den Komfort ein bisschen weg. Und dann bleibt übrig, was übrig bleibt. Und diese Frage muss sich jeder von uns stellen. Ganz persönlich. Was bleibt übrig, wenn der Komfort weg ist? Die muss ich mir stellen. Was ist denn noch da, wenn die Form zusammengebrochen ist? Warum bin ich ins Haus gegangen? Wegen dem Inhalt oder der Form? Komm ich auch noch, wenn das Dach kaputt ist, oder? Das ist eine wichtige Frage. Wir im Leitungsteam, im Kernteam vom ICF Basel, ICF Lörrach und Basel Land, wir sind eine Kirche, oder? Der Ralf ist da drin, der Dani Lipp, Pastor vom ICF Lörrach und ich, wir zu dritt bilden wir das Kernteam. Und wir diskutieren Stunden. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir in diesem Jahr diskutiert haben und betet haben und gerungen haben. Was ist die Aufgabe der Kirche jetzt? Wie muss die Kirche heute sein? Oder? Was ist dran? Was ist unsere Strategie? Wie gehen wir mit dieser Sache um? Was ist unser Auftrag? Oder? Und du glaubst nicht, ich habe es letzte Woche schon erzählt, oder vor ein paar Wochen, was für Vorschläge von links und rechts kommen, was die Kirche jetzt machen müsste. Oder? Es gibt Leute, die sagen, hey, wieso treffen die euch überhaupt noch? Macht doch lieber ein Impfzentrum hier im ICF Baselland. Ist kein Witz. Haben wir als Vorschlag auch schon gehört. Und dann haben wir auf der anderen Seite Leute, die sagen, jetzt muss doch die Kirche endlich mal aufstehen und sich wehren. Und jetzt müssen wir doch einen Protest machen vor dem Bundeshaus gegen die Maskenpflicht. Jetzt muss doch die Kirche endlich mal aufstehen, oder? Und wir haben auch die Stimme von der anderen Seite. Und in dem allen drin sind wir am Diskutieren, am Beten und wir sind wie zum Schluss gekommen. Unsere Aufgabe ist es nicht, ein Impfzentrum zu machen. Unsere Aufgabe ist es nicht, Gott zu demonstrieren als Kirche. Unsere Aufgabe ist es, von Jesus zu erzählen. Weil das macht schlussendlich niemand. Das macht niemand. Ich bin nicht gegen Demonstrationen. Ich bin nicht gegen Impfzentren. Aber das ist nicht unsere Kernkompetenz. Das ist nicht das, was uns ausmacht als Kirche. Das ist nicht das, was unser Auftrag ist. Von Jesus erzählen macht sonst niemand. Das macht niemand. Ich bin nicht gegen soziales Engagement. Natürlich müssen wir sozial initiativ sein. Natürlich muss auch die Kirche sozial engagiert sein. Die Kirche, wir müssen das Evangelium predigen in Wort und Tat. Wir können nicht nur schwafeln. Oder? Das muss sich schon umübersetzen in unsere Tat. Oder? Aber soziale Institutionen gibt es auch noch andere als Kirche. Das ist nicht das, was uns auszeichnet schlussendlich. Das, was sonst niemand macht, ist von Jesus zu erzählen. Und es ist schon wie klar geworden, das, was wir machen Sonntag für Sonntag, ob wir uns treffen oder nicht, ob wir es via Livestream machen oder nicht. Unsere Kernkompetenz ist, das Evangelium zu bringen. Wir dürfen auch stolz sein, Leute. Wir dürfen stolz sein auf Jesus. Das gibt es sonst nie. Jesus ist grandios. Und wir müssen auch nicht die Form in den Vordergrund rücken, weil wir uns schämen für den Inhalt. Jesus ist das Zentrum. Er ist die Hoffnung. Und er ist das, was Kirche attraktiv macht. Und er ist das, was Kirche einzigartig macht. Seine Gegenwart. Und ich möchte ihn im Zentrum haben. Ja. Yeah. Amen. Wegen dem bin ich irgendwie auch dankbar für die Zeit. Weil es rüttelt und schüttelt und es reißt und macht und tut. Und ich denke so, danke Jesus. Ich möchte lieber dir begegnen. Als irgendetwas anderem. Und das ist grandios. Er ist das Beste, was uns passieren kann. Das Schlimmste Kompliment, das du mir kannst geben nach einer Predigt. Also, ein Kompliment, ich rede vom Kompliment, du kannst kritisieren, das ist dann etwas anderes. Aber das schlimmste Kompliment, das du mir kannst geben nach einer Predigt, und das habe ich schon so oft gehört, und ich kann es nicht leiden, oder? Natürlich, ich weiß, wie das gemeint ist, es ist mega lieb gemeint, und ich weiß auch, ich habe das den Personen, die mir das auch schon gesagt haben, auch gesagt und so, das ist völlig easy, weißt du, ich komme nicht um das, aber ich kann das fast nicht leiden, wenn jemand zu mir kommt nach einer Predigt und sagt, Matthias, das war eine schöne Predigt. Also, wer braucht eine schöne Predigt? Wer will eine schöne Predigt? Das ist das letzte Ziel in meiner Vorbereitung. Ich möchte nicht schön predigen, ich möchte nicht nett sein. Ich möchte gemein sein. Ich möchte dreist sein. Ich möchte dir sagen, du bist ein Sünder und du hast Götze in deinem Leben und du musst umkehren und dich zu Jesus hinwenden. Weil nur er kann dich befreien, nur er kann dich retten und nur er kann dir vergeben. Das ist meine Absicht. Ich tue dich lieber beleidigen, dafür gehst du zu Jesus. Als dass ich nett bin und du hast das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Wer braucht eine schöne Predigt? Niemand. Niemand braucht schöne Predigten. Natürlich, wenn man schöne Predigten hat, die Form ist wichtig, alles gut, ich tue auch gerne schön Predigen. Aber schlussendlich, wenn es nur schön war und nicht gemein, wenn es nur schön war, aber Jesus ist irgendwie gar nicht eine Notwendigkeit geworden, dann kannst du sie eigentlich auch wieder kübeln. Weil Jesus ist das, was im Zentrum ist. Es geht schlussendlich um mich. Das ist unsere letzte lebendige, unverwesliche Hoffnung. Und ich möchte meine Hoffnung auf ihn gesetzt haben in meinem Leben. Können wir das machen als Kirche? Ich bin so gespannt darauf, was Gott am Machen ist. Und ich freue mich so auf das, was am Passieren ist. Weil Jesus ist wieder im Zentrum. Ich möchte jetzt noch meine letzten Minuten, die ich gar nicht mehr habe, aber ich trotzdem nehme, noch fokussieren darauf, unsere Kernkompetenz. Was ist denn unsere Kernkompetenz? Ich habe gesagt, unsere Kernkompetenz als Kirche ist von Jesus zu erzählen, ihn zu verkörpern, von ihm zu erzählen, das Evangelium zu reden. Und diese Story tut das grandios beinhalten. Also das Evangelium ist vielschichtig, oder? Und ich möchte euch jetzt in dieser Story den Aspekt vom Evangelium mitgeben zum am Schluss. Jesus war nie so fies, wie ich jetzt gerade war, oder? Er ist überschwänglich barmherzig, oder? Es ist grandios. Die kommen dort an, sie wollen geheilt werden. Und Jesus vergibt ihm seine Schuld. Okay, wegen dem bin ich eigentlich gar nicht gekommen. Aber das ist das, was Jesus macht. Er gibt mehr, als das wir uns von ihm wünschen. Er tut sogar unsere falschen Motive in Kauf nehmen, warum wir in die Kirche gekommen sind. An alle Singles, die in die Kirche kommen, weil sie sich erhoffen, dass sie mal einen Partner finden. Amen, das ist gut. Jesus kann mit dem umgehen. Ich habe meine Frau auch in der Kirche kennengelernt. Gell? Aber das, was er schenkt, ist mehr als das. Ist mehr als das. Und ich liebe das, oder? Er fragt, was ist leichter? Was ist leichter, zum sagen, deine Schuld ist vergeben oder stand auf und lauf? Warum will er das sagen? Warum ist ihm das wichtig? Weil Jesus möchte, dass der Mann weiß, dass ihm wirklich vergeben ist. Er macht das Wunder, nicht wegen dem Wunder, sondern als Zeichen, dass die Schuld vergeben ist. Und Gott möchte dir heute sagen, deine Schuld ist vergeben. Deine Schuld ist vergeben. Er möchte, dass du weißt, dass er dir vergeben ist. Es geht schlussendlich nicht um Wunder. Natürlich sind Wunder toll. Natürlich ist das ein Grund, warum die Leute zu Jesus sind. Und ich möchte mehr Wunder sehen, ist keine Frage. Aber Wunder sind nicht das, was uns rausstechen als Kirche. Wunder gibt es überall. Wunder gibt es auch in anderen Religionen. Wunder gibt es auch in der esoterischen Szene. Wunder sind nicht das, schlussendlich, was darauf ankommt. Ich denke immer an Lazarus, oder? Wo von den Toten auferweckt wurde und dann trotzdem gestorben ist. Ja, super, oder? Wunder sind toll, aber Wunder weisen auf eine Wahrheit hin, dass Gott dir vergeben hat. Und ich liebe, dass er sagt, jetzt stand auf und gang. Und ich frage mich, ob du das heute musst hören. Vielleicht auch du daheim oder auf dem Podcast, wenn das nachher los ist. Vielleicht kämpfst du mit Selbstverurteilung und du bist auf deiner Matte und liegst oben. Und Gott sagt dir heute, dir ist vergeben. Jetzt stand auf und gang. Vielleicht durch den gleichen Bildschirm, wo du dir gestern Zeug im Internet angeschaut hast. Durch den gleichen Bildschirm sagt Gott dir heute, der ist vergeben. Jetzt stand auf und gang. Der ist vergeben. Jetzt stand auf und gang. Ich liebe das Evangelium. Ich liebe das Evangelium, weil es vergibt nicht nur, sondern es richtet auch auf und es befähigt. Jetzt stand auf und gang. Vielleicht ist deine Ehe in Bruch. Und vielleicht bist sogar du daran schuld oder hast Anteil an dieser Schuld, oder? Und du kämpfst so mit dem und du hast dir selber nicht vergeben. Und Gott sagt dir, heute, dir ist vergeben. Dir ist vergeben. Jetzt stand auf und gang weiter. Das ist das Grandiose am Evangelium. Gott hat unsere Schuld beseitigt vor 2000 Jahren. Das ist ja etwas, was vor unseren Daten passiert ist. Gott will, dass du weißt, du bist frei und du darfst gehen. Ich habe das letzten Sonntag aufs Herz bekommen, dass ich das sagen muss. Ich weiß nicht, ob es für die Leute war damals oder für euch oder für jemanden von dir oder vielleicht jemanden via Livestream. Ich möchte es trotzdem sagen. Vielleicht hast du anderen Menschen Schaden zugefügt. Vielleicht hast du sogar ein Leben auf dem Gewissen. Wenn das du bist und du kannst dir nicht vergeben, dann musst du das hören. Gott hat dir vergeben. Gott hat dir vergeben. Gott hat dir vergeben. Es gibt keine Schuld. Jetzt stand auf. Richte dich wieder auf. Und freu dich ab deiner Freiheit. Gott will heute, dass du weißt, dass dir vergeben ist. Das ist so, wir sind so verknarzt zum Teil, weil dann kommt wieder etwas von hinten und es holt uns wieder rein von hinten. Und Gott sagt jetzt, hör auf. Wenn du zurückschaust, dann ans Kreuz. Jetzt stand auf und gang. Wir machen noch Zeit vom Gebet. Dann nachher noch das Gebetsteam, das für dich parat ist, so wie immer. Aber wir machen eine Zeit, wo wir noch mal kurz auf Jesus hören, was er heute Morgen will machen. Vielleicht ist das komisch. Vielleicht sagt Jesus nichts. Vielleicht brechen wir den Worship ab. Ja und? Ist noch gefahren. Ist doch egal. Jesus, ich danke dir für den Moment. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich möchte heute sagen, dass ich wegen dir da bin. Du kennst mein Herz. Ich danke dir auch für die Formen, die du uns schenkst. Und ich danke dir für die Kreativität und alles. Aber ich bitte dich, Jesus, in meinem Leben sollst du im Zentrum stehen. Dann vergisst du, wenn wir unsere Hoffnung in andere Sachen gesetzt haben. In Konventionen, in Vorstellungen, wie das Leben muss sein. Ich danke dir, dass du das Dach einbrechen lässt.